Brianna Pham lehnte sich auf ihrem Stuhl zurück und fühlte die Vibrationen, die die großen Antriebsmaschinen der Bacchus-Plateau erzeugten, als das Schiff vom Warp in den Impulsflug wechselte. Sie hallten von jeder Oberfläche der kleinen Brücke wider, ließen lockere Wandtafeln erbeben und ihren Kaffeebecher in der provisorischen Halterung erzittern, die sie sich in die rechte Armlehne ihres Stuhls eingebaut hatte. Pham kam es vor, als stieße das Schiff gerade einen tiefen Seufzer am Ende einer langwierigen Anstrengung aus. Wie üblich konnte sie es sich nicht verkneifen, ihre Steuerkonsole wohlwollend zu tätscheln. »Gut gemacht, Großer«, sagte sie in spöttischem Tonfall. Vor sich auf dem Monitor sah sie, wie die Strähnen aus vielfarbigem Licht zu fernen Punkten wurden, die vor dem undurchdringlichen schwarzen Vorhang des Alls hingen. Ihr Co-Pilot und erster Offizier, Joshua McTravis, der links von ihr saß, lächelte und schüttelte den Kopf. »Eines Tages wird das Schiff sie dafür noch vom Stuhl werfen.« »Mag sein«, sagte Pham und strich sich eine Locke ihres langen, schwarzen Haares aus dem Gesicht, die über ihre Augen gefallen war. »Aber nicht heute.« Sie hatte keinen Zweifel daran, dass das Schiff die Besatzung und die Fracht dorthin brachte, wo sie sein mussten, pünktlich und in einem Stück. Das Schiff stand schon seit 4 Generationen im Dienst ihres Transportfamilienbetriebs und hatte mehr als nur bewiesen, aus welchem Schrot und Korn es war, nicht zuletzt dank der liebevollen Pflege der Mechaniker, von denen momentan 2 Teil ihrer Besatzung waren. Im Vergleich zu einigen der langen Fuhren, die Plateau in ihren Dienstjahren schon ertragen hatte, war ein 3-monatiger Warpflug von Regel 10 ein sprichwörtlicher Spaziergang im Park. »Der Warp-Antrieb ist abgeschaltet«, berichtete McTravis von seinem Stuhl aus und ließ seine Finger über die Konsole fliegen. »Wir sind bei 0,7 und fliegen durch den Orbit des 4. Planeten.« Er deutete auf die 3 Anzeigemonitore, die die zwischen ihnen befindliche Konsole prägten. »Die Sensoren zeigen keine weitere Schiffsaktivität in diesem System an. Nur etwas, das wie 2 Transportschiffe aussieht, im Orbit oberhalb der Kolonie.« Pham nickte zufrieden. »Gut zu wissen. Bringen Sie uns in den Standardorbit.« Dann lehnte sie sich auf ihrem Sitz zurück und erlaubte sich ein klein wenig Entspannung. Nach der ereignislosen Reise von Riegel wollte Pham nichts mehr, als dass die Plateau ihre aktuelle Vertragsverpflichtung ebenso ereignislos zu Ende brachte. Nach dem, was Pham über ihren momentanen Aufenthaltsort wusste, war die Kolonie auf Lerai 2 weniger als einen Monat alt, expandierte allerdings schon in einem größeren Tempo als ähnliche in der Taurus-Region ansässige Siedlungen. Die Kolonie war noch in den Kinderschuhen, hatte sich aber des Aufruhrs entziehen können, der andere Planeten dieser Region des Alls in Atem hielt. Dank der Subraumnachrichten, die sie während der Reise nach Plateau erhielten, wussten Pham und ihre Mannschaft von der Zerstörung von Gamma Tauri 4 durch ein Bombardement von Schiffen der Sternenflotte und der Klingonen. Der unfassbaren Story nach zu urteilen, die der Föderationsnachrichtendienst veröffentlicht hatte, war der Befehl zur Zerstörung des Planeten vom Kommandanten der großen Raumstation gekommen, die in der Region errichtet worden war, um sie vor etwas zu schützen, das als Bedrohung durch ein unbekanntes Volk bezeichnet wurde. Allen Angaben zufolge und laut den jüngsten Berichten des FNDs war die Bedrohung größer gewesen als jede andere in der Geschichte der irdischen Raumfahrt, größer noch als der Konflikt zwischen der Erde und den Romulanern vor mehr als einem Jahrhundert. »Und dennoch sind wir hier«, dachte Pham, »und fliegen mitten rein.« Zusammen mit der Kunde von verstärktem klingonischen Schiffsverkehr in der Region waren nach der Tragödie der Kolonie von Gamma Tauri 4 auch andere beunruhigende Enthüllungen ans Licht gekommen. Sie hatten wenig dazu beigetragen, Pham's Sorge über die Reise durch ein mögliches Epizentrum eines interstellaren Konflikts zu verringern. Zwar war die Lage schon von Beginn an nicht gerade ruhig gewesen, wie Pham und ihre Leute bei vorherigen Aufträgen zu Kolonien innerhalb der Taurus-Region am eigenen Leib erfahren hatten, doch waren diese jüngsten Entwicklungen noch etwas anderes. Die vom FND übermittelten Nachrichten und die von anderen Transportschiffen aus der Region eingehenden Botschaften besagten alle das Gleiche. Die Klingonen waren unterwegs. Sie breiteten sich aus und festigten ihren Zugriff. Genau daran hatte Pham denken müssen, als sie mit ihrer Mannschaft die Möglichkeit besprochen hatte, ihren Vertrag zu brechen und den Kurs zu ändern. Diese Alternative war ihr eigentlich zuwider. Pham war zwar auf der Erde geboren worden, hatte aber kaum ein Drittel ihres Lebens in ihrem Heimatland Vietnam verbracht, bevor sie ihrem Vater ins All gefolgt war und schließlich seinen Posten als Leiter der Plateau geerbt hatte. Sauer verdiente Erfahrungen hatten ihr gezeigt, dass Ungewissheit und Gefahr gelegentlich Teil ihres Jobs waren, eines Jobs, den man auch in der Not nicht aufgab. Doch auch wenn sie selbst nicht gewillt war, die Verpflichtungen, die sie angenommen hatte, aufzugeben, wusste sie doch, dass sie ihre Reise nicht hätte fortsetzen können, ohne ihrer Mannschaft Gelegenheit zu geben, eigene Sorgen zu äußern. Und jede einzelne Person an Bord hatte die Gelegenheit, umzukehren, sofort abgelehnt. Wie vom selbst hatten viele ihrer Schiffsgenossen ihr ganzes Leben in dieser Branche verbracht. Sie traten in die Fußstapfen der Generationen, die der Föderation einst geholfen hatten, selbst die kleinsten Teile der Galaxis zu erkunden. Für sie war die Lage klar. Ein Vertrag war ein Vertrag. Was aber nicht heißt, dass wir uns dumm anstellen müssen, erinnerte Pham sich selbst. Bringen wir es hinter uns und dann nichts wie raus hier. Als wollte die Plateau ihr zustimmen, leuchtete ein grünes Licht im Zentrum der Navigationsstation auf. Gleichzeitig erklang ein piependes Geräusch, fest und wiederkehrend. McTravis beugte sich über seine Konsole, betätigte einen Schalter und das Piepen verstummte. Einen Augenblick studierte er die Anzeigen und Auswertungen vor sich, dann räusperte er sich. »Wir treten in den Standardorbit ein!« Abermals betätigte er einige Knöpfe. Daraufhin wechselte das Bild auf dem Hauptmonitor und zeigte nun eine üppige grüne Welt. »Da ist er, Lerei 2. Naja, verglichen mit einigen der Staubkugeln, die wir hier draußen gesehen haben, kein hässlicher Planet.« Pham zuckte mit den Achseln. »Soweit ich gelesen habe, ist er einer der vielversprechendsten Kandidaten für groß angelegte Landwirtschaft.« Sie blickte auf den Monitor und sah die Wolkenschichten, die Teile der vier großen Kontinente und die Pole des Planeten verbargen. »Sofern die Experten recht haben, steht dieser Planet in ein paar Jahren im Zentrum eines neuen Landwirtschaftsbooms.«
»Klingt fast, als wären Sie neidisch«, entgegnete McTravis neckend. »Denken Sie darüber nach, sich ein Grundstück zu gönnen?«
Pham rollte mit den Augen und konnte sich ein Lächeln nicht verkneifen. Diese oder eine ähnliche Unterhaltung kam auf der Brücke immer auf, wenn sie ihr Wissen über, oder Gott bewahre sogar Interesse an einem der zahlreichen Planeten äußerte, die sie besuchten. McTravis und sie konnten sie mittlerweile auswendig führen, mit der Leidenschaft und der Energie zweier erfahrener Schauspieler.
»Eines Tages überrasche ich Sie noch«, sagte sie, dem erprobten Ende ihres verbalen Schlagabtausches gemäß.
Sie wussten beide, dass ein Heim auf einem entlegenen Planeten für Leute ihres Schlages keine Alternative war, genauso wenig wie für den Großteil der restlichen Besatzung der Plateau. Pham nutzte zwar jede Gelegenheit, nach einer langen Reise die frische Luft und grenzenlose Freiheit eines Hafens zu genießen, doch wirklich zu Hause fühlte sie sich nur im All, genau wie ihr langjähriger Freund und Partner.
»Ein anständiges, nicht rekonstruiertes Mahl und ein langes, heißes Bad nebst einer Flasche Wein sind aber trotzdem nicht zu unterschätzen und gern gesehen«, erinnerte sie sich.
Derartiges und noch viel mehr erwartete die Mannschaft auf dem Planeten unter ihnen, doch erst, wenn die Arbeit getan war.
»Zurück zum Job.«
Pham beugte sich auf ihrem Sitz vor, aktivierte das Comm-System und öffnete eine Grußfrequenz.
»New Anchorage Control, hier ist der Frachter Bacchus Plateau. Wir schwenken in Ihren Orbit ein und sind bereit, Ihre Landeinstruktionen zu empfangen.«
Nachdem sie die Grußbotschaft formuliert hatte, berührte Pham ein Kontrollelement an der Wand über ihrem Kopf und übertrug dem Orbitalaufseher der Kolonie die Identifikationscodes der Plateau sowie ihren Liefervertrag. Nach einer kurzen Pause dröhnte eine tiefe, maskuline Stimme aus dem Intercom.
»Bacchus Plateau, hier ist New Anchorage. Laut unseren Logbüchern sind Sie knapp eine Woche zu früh dran. Ich hoffe, Ihre Reise war ereignislos.«
»So kann man es auch nennen«, antwortete McTravis und störte sich nicht daran, dass ein Kommentar vom Comm-System aufgenommen und übertragen werden konnte.
Er deutete auf eine Anzeige auf der zwischen ihm und Pham befindlichen Konsole.
»Wir erhalten die Landeinformationen.«
»Bacchus Plateau«, fuhr die Stimme von New Anchorage fort. »Der Orbitalleitstand hat Ihre Landemanöver freigegeben. Sie sind zur Landung an den ausgewiesenen Koordinaten autorisiert.«
»Verstanden, New Anchorage«, sagte Pham. »Wir bereiten die Landesequenz vor.«
Sie beendete die Verbindung, startete einen Sensorscan und verglich die übermittelten Koordinaten mit denen, die sie bei Annahme des Auftrags bekommen hatte. New Anchorage lag weniger als 100 Kilometer von der nördlichen Küste des Kontinents entfernt, über den der Äquator verlief, in der östlichen Hemisphäre von Lerei 2. Binnen Sekunden fand Pham das Ziel der Plateau bestätigt. Die Koordinaten gehörten zu einem Bereich, der später der Hauptindustriesektor der Kolonie werden sollte. Genauer gesagt handelte es sich um ein großes Gelände, das als kommerzieller Transportknotenpunkt gedacht war. Momentan war die Anlage noch sehr rudimentär und bestand größtenteils aus der Ausrüstung, die die Siedler mitgebracht und den Gebäuden, die sie seit ihrer Ankunft errichtet hatten. Doch Pham wusste, dass der Planet Schiffen auf der Oberfläche und im Orbit schon in wenigen Jahren eine komplette Landevorrichtung und Wartungsdienste bieten konnte. Bis dahin waren Schiffe wie die Bacchus-Plateau auf sich gestellt. Die Bewohner von Lerai 2 vertrauten darauf, dass sie bei ihren Landungen nicht die Kolonie verwüsteten.
»Okay, Josh«, sagte Pham, beugte sich zu ihrer Konsole vor und gab Instruktionen, die Koordinaten auf die Steuerung zu übertragen und die automatischen Landeroutinen zu aktivieren. »Los geht's!«
Ein rotes Warnlicht blinkte auf ihrer Station auf, begleitet von einem schrillen Alarmsignal, das über die enge Brücke schallte. McTravis deutete auf eine der Sensoranzeigen.
»Sensoralarm! Ein weiteres Schiff kommt rein und... und zwar schnell!«
Mit düsterem Blick kauerte er sich über die Konsole.
»Es ist gerade aus dem Warp gefallen, noch dazu verflucht nah. Wer immer das ist, ist entweder selbstmordgefährdet oder ein Idiot.«
»Was zum Teufel?« Als Resultat dieses abrupten Ereignisses zog sich ihr Magen zusammen. Es gab viele Gründe, aus denen Schiffe in der Nähe von Planeten nicht im Warp flogen. Zum Beispiel die Gefahr, sonst in besagten Planeten oder ein im Orbit befindliches Schiff zu krachen.
»Sensoren«, befahl sie. »Schon dabei«,
sagte McTravis. Abermals betätigte Pham die Com-Konsolen.
»New Anchorage«, rief sie. »Hier ist die Bacchus Plateau. Ziemlicher Verkehr hier oben. Was ist los?«
Unbewusst gab sie mit ihrer rechten Hand den Befehl ein, die Landesequenz abzubrechen. Schon tippten ihre Finger das Kommando, ihr volle Kontrolle über die Steuerung zu geben.
»Plateau raus!«
Statikgeräusche dröhnten aus den Lautsprechern und überlagerten die Stimme des Orbitaltechnikers von New Anchorage. Pham stöhnte, als der Lärm ihre Ohren angriff und trennte die Verbindung. Einmal mehr zog eine nahezu gnädige Stille auf der Brücke ein.
»Wir werden geblockt«, sagte McTravis durch zusammengebissene Zähne. »Wer immer das ist, will verhindern, dass wir weiter...«
Pham hörte, wie er scharf einatmete. Schnell wandte sie sich zu ihm um und sah den ungläubigen Ausdruck auf dem Gesicht ihres Freundes. McTravis nahm den Blick von der Konsole und wandte sich ihr zu. Pham beobachtete, wie die Farbe aus seinem Gesicht wich und aus dem staunenden Ausdruck blankes Entsetzen wurde. Als er weitersprach, war seine Stimme kaum mehr als ein Flüstern.
»Es ist ein Schiff der Klingonen!«
An seiner Station in dem winzigen, schwach beleuchteten Raum, der zurzeit den Orbitalleitstand von New Anchorage beherbergte, starrte Colin Reller entsetzt auf die Sensoranzeige vor sich, wo das Symbol, das die Bacchus Plateau darstellte, plötzlich verschwand.
»Oh mein Gott!«
Ein zweites Symbol, es stand für das ohne Vorwarnung aufgetauchte neue Schiff, setzte seine Flugbahn fort. Reller sah, wie es sich in einen Standardorbit manövrierte. Er hatte beim Com-Zentrum bereits einen Sensorscan angefordert und fluchte über das langsame Tempo, das ihren zivilen Ausrüstungsgegenständen eigen war. Wäre er noch auf dem Wissenschaftsschiff der Sternflotte, das 5 Jahre lang und bis zu seiner Kündigung zugunsten der Besiedlung von Lerai 2 seine Heimat gewesen war, hätte er längst bestätigt bekommen, was sein Bauchgefühl ohnehin schon wusste.
»Colin«,
rief Gwen Cassell durch die offene Tür, die die Kombude von seinem Leitstand trennte.
»Es ist ein klingonisches Schiff, D7-Klasse, der Datenbank zufolge.«
Sicher ist es das. Diese Möglichkeit schwebte ihnen allen bereits vor Augen, seitdem der Föderationsnachrichtendienst von verstärkter Klingonaktivität innerhalb der Taurus-Region berichtet hatte. Der Vorfall bei Gamma Tauri 4 war allen noch frisch in Erinnerung und viele der Siedler von Lerai 2 waren besorgt. Einige hatten angeregt, in den Föderationsraum zurückzukehren, und es hieß, die Passagierplätze sämtlicher Transportschiffe seien bereits ausgebucht. Nun wurde sogar der Platz auf den Frachtern knapp. Selbst Reller hatte überlegt, einen solchen zu nutzen, doch jetzt schien es, als würde auch das keinen Unterschied mehr machen. Selbst ein einziges klingonisches Schiff reichte aus, um unbewaffnete Frachter zu zerstören, wenn diese wie Jagdvieh im Orbit hingen. Reller machte sich keine Illusion über das Schicksal, das jene erwartete, die noch auf dem Planeten waren. Er hatte Berichte gesehen, die beschrieben, was mit der Bevölkerung der durch Klingonen eroberten Welten geschah. Doch wagte das Imperium wirklich, aggressiv gegen eine Welt mit Föderationspräsenz vorzugehen? »Wir sind nicht Teil der Föderation«, erinnerte er sich. »Zumindest nicht direkt.« Der Anführer der Kolonie hatte sich zwar nicht von der Föderation abgewandt, doch wurde der Großteil der Hilfe, die die Kolonisierungsagenturen und die Sternflotte anboten, stets abgelehnt. Dennoch hatte ein Schiff von Sternenbasis 47 ein Team des Ingenieurskorps gebracht, um die Gründung der Kolonie und die ersten Bauarbeiten zu unterstützen. Als die Verwalter ihn baten, diese Arbeiten den Kolonisten zu überlassen, hatte der Captain jenes Schiffes dem Wunsch entsprochen, allerdings noch eine ganze Frachthangarladung an Werkzeug und anderer Ausrüstung abgeliefert, zusammen mit dem Angebot, jederzeit zurückzukehren und zu helfen, wenn man darum bat.
»Ich wünschte, das Schiff wäre jetzt hier«, dachte Rella
und ein Dutzend seiner größeren Brüder und Schwestern.
»Verständigen Sie das Büro des Verwalters«,
sagte er und hörte ein Zittern in seiner Stimme. Allmählich begriff er die Bedeutung dessen, was gerade geschah.
»Und verbinden Sie mich mit den anderen Frachtern!«
Er gab einige Befehle in seine Konsole ein und veränderte das Bild auf seinen Sensoranzeigen, damit er die anderen Schiffe im Orbit sah. Bisher schienen die Klingonen diese nicht verfolgen zu wollen. Hinter ihm öffnete sich eine Tür und grelles Sonnenlicht flutete den dunklen Raum. Es fiel auf seine Konsole und raubte ihm die Sicht. Rella kniff die Augen zusammen, drehte sich auf seinem Sitz um und hob die Hand.
»Was im Namen aller...«
In der Tür stand die gedrungene, korpulente Silhouette Pelinguls. Der Tellarit war einer der Techniker, die gerade an einem Upgrade der Sensorempfänger auf dem Dach des Gebäudes arbeiteten. Er gestikulierte wild.
»Im Orbit ist etwas geschehen«,
sagte er laut und zu jedem, der ihn hörte. Dann deutete er mit seinem plumpen Daumen über seine Schulter.
»Das müssen Sie sich ansehen!«
Rayla verließ als erster seine Station und folgte dem aufgeregten Techniker durch die Tür und hinaus auf den Platz, der das Zentrum der Siedlung New Anchorage darstellte. Der Platz war auf allen vier Seiten von ungleichen Reihen vorgefertigter, einstöckiger Bauten gesäumt. Bald würden diese von dauerhaften Gebäuden verdrängt werden, die gerade etwa einen Kilometer weiter östlich zusammengebaut wurden. Dutzende von Kolonisten waren bereits im Freien. Sie kamen aus den Häusern und starrten in den Himmel. Sobald Pelingul unter dem Vordach über der Tür herausgetreten war, deutete er nach oben.
»Da, sehen Sie!«
Es war ein schöner, frühlingshafter Nachmittag, und hinter den gelegentlich auftretenden dünnen Wolken konnte Rella nur mit Mühe die schwachen Lichtblitze ausmachen, die von einem zentralen Punkt ausgehend über den blauen Himmel glitten. An den Spitzen der Blitze waren Feuerbälle, Überbleibsel der aus dem Orbit fallenden Bacchus Plateau. Rella hörte den Schreck und den Unglauben in den Stimmen der ihn umstehenden Kolonisten. Die meisten von ihnen wussten noch nicht, was sich über ihn abspielte.
»Was ist passiert?«
fragte jemand hinter ihm. Ein anderer antwortete,
»Eines der Frachtschiffe! Vielleicht ist sein Warpkern explodiert!«
Rella sagte nichts. Die Wahrheit zog an seinen Eingeweiden, wie auch die Erwartung dessen, was nun folgen würde. Er zuckte zusammen, als ihn eine Hand an der Schulter berührte. Als er sich umwandte, sah er Gwen Cassell. Sie starrte ihn an, ihr Gesicht eine Maske aus Sorge und wachsendem Schrecken.
»Colin!«
Was immer sie noch sagen wollte, erstarb in ihrem Hals. Rella sah, wie sich ihr Gesichtsausdruck wandelte, und danach sah er die Säule aus rötlich schimmernder Energie, die auf dem Platz erschienen war. Binnen Sekunden verfestigte sie sich zu einer humanoiden Gestalt. Sobald der Körper des Neuankömmlings komplett war und der Transporter-Effekt verschwand, erklangen überraschte und erschrockene Schreie auf dem Gelände.
»Großer Gott«,
hörte Rella Cassell flüstern. Seiner Schätzung nach war der Klingone fast 2 Meter groß. Es gab keinen Zweifel an der kriegerischen Ausrichtung seiner Montur, einer dunklen Toga und einer silbernen Weste, die, wie Rella wusste, aus einer Art leichtgewichtigem und dehnbarem Kettenhemd bestand. Eine dunkle, gemusterte Hose steckte in blank polierten Lederstiefeln, die dem Klingon bis zu den Oberschenkeln gingen. Er hatte breite Schultern und war muskulös. Langes schwarzes Haar fiel über seine Schultern, und auf seinem Kopf befanden sich höckerhafte Erhebungen. Eine große Waffe, eine Disruptor-Pistole, hing rechts an seiner Hüfte, und seine linke Hand ruhte auf dem Knauf eines langen, ummantelten Schwertes. Ohne nachzudenken zog Rella Cassell zu sich. Sie wehrte sich nicht und schlang ihre Arme um seine Taille.
»Erdlinge und zugehörige Schoßhündchen«,
sagte der Klingone. Sein tiefer Bariton fiel als Echo von den Wänden aus Thermozement zurück.
»Mein Name ist Komorak, Kommandant des imperialen Schiffes Matach. Dieser Planet wurde schon vor einiger Zeit vom Klingonischen Imperium beansprucht. Demnach befindet ihr euch unrechtmäßig auf fremdem Gebiet.«
Er streckte die Hände aus und zuckte mit den Achseln.
»Bedauerlicherweise macht euer Schiff vor seinem Landemanöver eure Anwesenheit in diesem System nicht deutlich. Die Sensoren meines Schiffes hatten zudem eine Fehlfunktion und erkannten euren Frachter als einen die Waffen aktivierenden Gegner. Tja, zweifellos ein unglückliches Versehen. Im Interesse des schwachen Friedens, den unsere Regierungen und ihre politischen Marionetten so schätzen, biete ich euch eine Wahl. Verschwindet, oder ihr werdet vernichtet.«
Die wachsende Menge reagierte mit ungläubigen und ablehnenden Rufen. Rella glaubte nicht, dass Komorak durch diese Proteste eingeschüchtert oder auch nur beeindruckt werden konnte. Der Klingone zeigte nicht einmal Anzeichen davon, dass er sie überhaupt wahrnahm. Es war offensichtlich, dass er mit Widerstand gerechnet hatte, vielleicht sogar mit Aggression.
»Ihr heult wie Straßenköter, Erdlinge«, fuhr er fort. »Ich kann die Furcht riechen, die ihr zu verbergen sucht. Einige von euch denken vielleicht daran, eine Waffe zu ziehen und mich aus den Schatten heraus anzugreifen. Seid versichert, dass meine Mannschaft in diesem Fall nicht ruhen wird, bis jedes Leben auf diesem Planeten vernichtet und jede Spur eurer Kolonie von seinem Antlitz gewischt wurde.«
»Die Föderation wird das nicht hinnehmen«, rief jemand aus der Menge. »Das ist eine kriegerische Handlung!«
Komorak schien diesen und anderen Kommentaren Gehör zu schenken. Er nickte sogar bestätigend und ließ die Tiraden eine Weile fortfahren. Dann hob er die rechte Hand. Ohne dass er darum bitten musste, verstummten die versammelten Kolonisten umgehend.
»Es wäre weise, wenn ihr die Energie, die ihr in eure Wut und Furcht investiert, für das Packen eurer Habseligkeiten und den Aufbruch verwendet.«
Er verharrte und ließ ein Lächeln sehen, das unebene, zerklüftete Reihen gelber Zähne offenbarte, bevor er in einer dramatisch wirkenden Geste mit der Hand wedelte.
»Sobald ich auf mein Schiff zurückgekehrt bin, bleibt euch ein Standardtag, um diese Welt zu verlassen. Wer danach noch auf der Planetenoberfläche ist, wird sterben. Die Entscheidung liegt bei euch. Wählt weise.«
Der Klingone zog ein kleines Gerät aus seinem Gürtel, das Rella für einen Kommunikator hielt. Ein hörbares Zirpen erfüllte die Luft. Dann murmelte Komorak etwas Unverständliches.
»Matach, Hol!«
Einen Augenblick später umfing ihn ein feuerroter Transporterstrahl und er verschwand. Einzig seine Stiefelabdrücke auf der weichen Erde des Platzes erinnerten noch daran, dass er inmitten der Kolonisten gestanden hatte. Die Siedler sahen sich an. Furcht und Sorge hüllten sie ein wie eine erstickende Decke. Ein gedämpftes Gemurmel erfüllte den Platz. Rella hörte, wie Pelingul hinter ihm sagte,
»Das kann er nicht ernst meinen!«
»Erzählen Sie das der Besatzung des Frachters, den er eben abgeschossen hat!« schnauzte Kassal.
Es erstaunte Rella, wie ungehemmt dreist der klingonische Käpt'n aufgetreten war. Die Sternflotte würde von der Zerstörung der Bacchus-Plateau erfahren und von dem, was auch immer hier in den kommenden Tagen noch geschehen mochte. Würde sie zulassen, dass das Imperium die Kontrolle über den Planeten an sich riss? Rella wusste, dass die entscheidende Frage jedoch eine andere war. War Lerai II wichtig genug für die Föderation, um einen interstellaren Krieg zu beginnen? Darauf würde ich nicht wetten.
»Und das war's dann?«
drängte der Tellarit weiter.
»Wir geben einfach auf und rennen wie verängstigte Kinder?«
Rella hob den Kopf und blickte einmal mehr auf die Trümmerstücke am Himmel, die einzigen Überbleibsel des unglückseligen Frachters. Dann schüttelte er resignierend den Kopf.
»Besser verängstigt als tot.«